HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch heute mit Arthur Hahn. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Arthur Hahn ist Hotelier, heute Seniorchef eines Hotelrestaurants, das im besten Wortsinne Geschichte geschrieben hat. Die Rede ist vom Deidesheimer Hof in Deidesheim in der Pfalz. Berühmt geworden als Helmut Kohls zweites Wohnzimmer in den 80er und 90er Jahren. Herzlich willkommen, Arthur Hahn.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Es ist mir ein großes Vergnügen, heute im Hessischen Rundfunk zu sein.
Schön.
Und heute über unser Haus, über den Deidesheimer Hof zu plaudern. Und bitte, wir haben also sehr viel Interessantes mit Sicherheit zu besprechen
mit
heute.
Mit Sicherheit. Fangen wir erstmal in der Pfalz an, Herr Hahn. Wenn man von Deidesheim spricht und der Pfalz, so fällt dann auch immer wieder das Wort von der Pfälzer Lebensart. Was macht denn die Pfälzer Lebensart aus?
Ja, die Pfälzer Lebensart ist natürlich geprägt auch durch den Wein, durch die Kultur. Und ganz speziell ist natürlich auch die gesamte Geschichte und auch die Nachbarschaft Frankreich ist hier natürlich auch mitprägend.
Die Pfälzer selbst gelten als gesellig, das hängt dann natürlich auch mit dem Wein zusammen, aber auch als direkt und stur. Trifft das alles auf Sie auch zu?
Nein, also stur würde ich nicht sagen. Wir sind also sehr kommunikativ und allein wenn Sie heute in ein Restaurant gehen in der Pfalz und es sind viele Tische frei, und da sitzen zwei Personen an einem Tisch, es kommen wieder Leute rein, dann wird es so sein, dass die sich zu den Leuten wieder dazusetzen. Die setzen sich nicht an einen einzelnen Tisch alleine. Das ist also schon mal die Kommunikation, die man pflegt in der Pfalz.
Das Örtchen Deidesheim, das sind ja gerade mal knapp 4.000 Einwohner, mehr hat das ja eigentlich gar nicht.
Ja doch, also Deidesheim selbst hat etwa 5.000 Einwohner. Und ist also eingebettet in die Verbandsgemeinde Deidesheim, die insgesamt 10.000 Einwohner hat.
Ja, okay, also ein Kleinstädtchen ist es dann schon.
Kleinstadt, ja.
Und diese Kleinstadt Deidesheim, die hat es geschafft, zu einem Dreh- und Angelpunkt eigentlich der ganzen Rhein-Neckar-Region zu werden. Das hängt natürlich mit dem jetzt schon zweimal erwähnten Wein zusammen, der dortigen Gastronomie, auch dass Deidesheim Sitz des Pfälzer Weinadels ist. Aber von nichts kommt ja bekanntlich nichts. Und in den letzten, was die letzten 30, 40, 50 Jahre angeht, da werden dann auch immer wieder Namen genannt, die die Grundlagen geschaffen haben, dieses Örtchen richtig groß zu machen, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Da höre ich dann vom ehemaligen Bürgermeister Stefan Gillig und dann fällt auch immer der Name des Unternehmers, des heute nicht mehr lebenden Unternehmers Achim Niederberger. Würden Sie das unterstreichen, dass diese beiden Männer ganz viel getan haben in den letzten
Ich muss sagen, natürlich Jahrzehnten. Dürfen wir auch nicht unbescheiden sein. Unser Haus war das erste in der Pfalz, beziehungsweise auch in Deidesheim selbstverständlich, was mit einem Stern in der Gastronomie ausgezeichnet wurde. Und wir hatten also bereits im Jahre 1986 den ersten Stern bekommen. Daraufhin habe ich den Küchenchef, den wir damals rekrutieren konnten, aus dem Schwarzwald geholt, hatte dort zwei Sterne. Und das hat auch Deidesheim absolut aufgewertet damals.
Aber das, was der Bürgermeister getan hat, ich habe mal gelesen, der hat auch verhindert, Gillig, dass damals Weinlagen verkauft wurden oder zubetoniert wurden. Stimmt das?
Der Herr Gillig war also derjenige, der sehr viel für den Fremdenverkehr getan hat in Deidesheim und auch hat dazu beigetragen, dass der Hartrand nicht bebaut wurde, dass die Weinberge dort geblieben sind.
Genau, das meinte ich.
Ja. Und das war also auch sein Prä.
Ja, und der Niederberger, der hat dann so
und
in den 2000er Jahren.
Der Niederberger kam dann, also dann in den Ende der 80er Jahre, nachdem er sah, dass in Deidesheim die Gastronomie bzw. auch der Fremdenverkehr so nach oben sich entwickelt hat. Wir haben darüber sehr viel gesprochen. Ich habe persönlichen Kontakt mit ihm gehabt. Und wir haben ihm also auch damals dazu geraten, haben ihm gesagt, wenn du hier etwas investieren willst, mach es in Deidesheim. Und das ist dann sehr positiv dann auch insgesamt, nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von den Gästen, die nach Deidesheim kamen, sehr positiv aufgenommen worden.
Und mit seinen Namen verbinden sich dann die Aufwertung wieder der Weingüter, Reichsrat von Bohl, Wassermann Jordan, berühmte Namen in der Weinszene.
Ja.
Der Deidesheimer Hof selbst, also Ihr Hotelrestaurant, Sie haben es jetzt auch schon durchaus mit recht unbescheiden auch gleich mal in die Mitte gerückt, ist jetzt seit Jahrzehnten einer der ersten oder bekanntesten gastronomischen Adressen in Deutschland. Das Gebäude selbst ist ja auch nochmal eine kurze Betrachtung wert, Arthur Hahn. Ein altes Patrizierhaus.
Der jetzige Deidesheimer Hof ist also im Jahr 1781 gebaut worden. Das können wir heute noch erkennen. In den Kellerräumlichkeiten, da sind Schlusssteine, wo die Zahl also noch eingemeißelt ist. Und wir haben ja also dann die Entwicklung, nachdem ich den Betrieb gekauft hatte, haben wir dann natürlich sehr stark umgebaut. Wir haben die Hotellerie erweitert. Und was natürlich dazu kam, war die Tatsache, dass wir das angrenzende Grundstück der Firma Höchst im Jahr 2000 mit dazu erwerben konnten. Und da haben wir natürlich den Deidesheimhof insgesamt noch weiter ausgebaut, der heute über 600 Sitzplätze verfügt in sämtlichen Räumlichkeiten.
Sie sagen es gerade, im Jahr 2000 kaufen Sie Teile, die von der Firma Höchst bis dahin bewirtschaftet worden sind. Das weiß hier, glaube ich, kaum jemand, wie weit der Arm von der Höchst AG da griff. Was haben die denn da gemacht? Die hatten Weinlagen.
Die Firma Höchst hatte ein Versuchsweingut. Und zwar, da haben sie ihre Düngemittel und ihre Spritzmittel ausprobiert in den Weinbergen. Und der Herr Dörrmann, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Höchst, rief mich eines Tages an und sagte, Hahn, wir wollen unsere Immobilie, wollen wir verkaufen, haben Sie Interesse daran? Natürlich haben wir Interesse und wir haben dann etwa 3 Wochen verhandelt und wir bekamen den Zuschlag für das gesamte Objekt. Da waren auch Weinberge dabei. Die Weinberge haben uns aber nicht interessiert, sondern die haben wir dann weiterverkauft. Uns interessierte lediglich die Immobilie und die wir also dann ausgebaut haben und heute in einem Stil sich präsentiert, was auch in Deidesheim oder in der Pfalz einmalig ist.
Ja, und den Besitz der Weinberge, der ja dann auch in Ihre Hand kam, die Weinberge haben Sie dann verkauft?
Die haben wir verkauft an Weingüter, an VDP-Weingüter.
Ja, also das waren hochwertige Weinlagen.
Sehr hochwertige Weinlagen,
ja. Und das heißt, also da wurde ordentlich gespritzt, wenn die Firma Höchst das als Versuchsweingut für ihre Produkte dort benutzte.
Ja, natürlich. Ja. Die ganzen Spritzmittel wurden da ausprobiert. Es waren also auch ständig Ingenieure von Höchst da, die das dann auch in Augenschein genommen haben. Aber letztendlich sagte der Dörrmann, nachdem jedes Jahr, und zwar über 10 oder 15 Jahre, Verluste eingefahren wurden, jetzt verkaufen wir.
Das war ein Verkauf, der wahrscheinlich dann der Gegend auch sehr, sehr gut getan hat, wenn das hochwertige Lagen gewesen sind und Sie das dann weiter veräußert haben. Weil ich die Frage stellte nach der Geschichte des Deidesheimer Hofs, der war ja dann auch also im Besitz einer Winzergenossenschaft.
War eine Winzergenossenschaft.
In den 20er Jahren. Ja,
in den 20er Jahren. Und wir haben es also im Jahr 1971 gekauft von der Genossenschaft, nachdem es etwa 1,5 Jahre am Markt war. Keiner wollte es haben und ich habe dann zugeschlagen.
Aber es war halt damals schon als Hotel und Restaurant,
Als Hotel, ein kleines Hotel war es und ein Restaurant, ein uriges Restaurant war es, also eine Weinstube.
Und wo wir gerade in den 20er Jahren sind, das führt uns dann auch zu Ihrem Hintergrund, zu dem Hintergrund Ihrer Familie, denn Sie waren ja ursprünglich Winzer.
So ist es. Wir hatten also mein Großvater und mein Vater hatten ein Weingut in Deidesheim. Und in den 20er und 30er Jahre zur Weltwirtschaftskrise war der Weinbau lag am Boden. Und der Verkauf war sehr eingeschränkt. Und mein Großvater sagte sich dann, wir müssen dorthin gehen, wo Publikum ist, wo Konsumenten sind. Und das war in der Hauptstadt Berlin. Und sie sind dann nach Berlin gegangen, haben dort die erste Pfälzer Weinstube 1926 gegründet. So, und die war dann bis 1944, da wurde das Haus ausgebombt, in Berlin tätig. Anschließend sind wir bereits nach der Währungsreform nach Frankfurt. Mein Vater hatte hier in der Gutleutstraße dann die erste Weinstube eröffnet, die Rheinpfalz-Weinstuben, und später, ein Jahr später, beziehungsweise zwei Jahre später in der Berliner Straße und am Scheffeleck.
Das ist ja hochinteressant. Das waren ja eigentlich hypermoderne Gedanken, die da Ihren Vater oder Großvater dann betrieben haben. War es der Großvater oder der Vater?
Mein Großvater, der Großvater. Und anschließend mein Vater.
Also dorthin zu gehen, wo konsumiert wird. Und das so war ja halt in Berlin in den 20er Jahren so wahrscheinlich dann fruchttragend für Sie, oder?
Und das war also, jeder Pfälzer, der nach Berlin kam, war beim Hahn. Der musste beim Hahn gewesen sein.
Also so einen Stellenwert hatte das.
Ja. Und wir hatten sogar... Das war so bekannt, das Haus, und so gut frequentiert, dass wir einen Guard außen stehen hatten, der die Leute reinließ und da aufpasste, dass also da kein Gedränge passiert und so weiter. Es war jeden Abend ausgebucht.
Ja, das waren natürlich die großen Jahre in Berlin. Richtig. Ja, das kann ich mir vorstellen, die als goldene 20er Jahre apostrophierten Jahre der Weimarer Republik. Richtig. Arthur Hahn. Wir kommen zu einer ersten Musik, die Sie sich gewünscht haben, und zwar Whitney Houston, One Moment in Time. Das wird bestimmt auch einen Hintergrund haben. Was war denn für Sie so ein Moment der Ewigkeit, den Sie erlebt haben, wenn Sie zurückblicken?
Das war meine Frau, die ich kennenlernte, und zwar die ist hier aus dem Rheingau, aus Geisenheim. Und das war also mit den ersten Begegnungen haben wir dann, oder habe ich dann natürlich auch diesen Musikwunsch auch wirklich sehr genossen. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall.
Whitney Houston, One Moment in Time, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Arthur Hahn, mit seiner Familie seit 1971 Betreiber des weltbekannten Deidesheimer Hofs in Deidesheim. Und das mit dem weltbekannt, das ist so zu nehmen, das ist buchstäblich so gemeint und keinerlei Ironie. Und das werden wir jetzt ein bisschen weiterentwickeln, Arthur Hahn. Es kam ja auch schon im 19. Jahrhundert und auch vor diesen legendären 80er und 90er Jahren hochprominente Menschen den Ort Deidesheim besuchen. Paul von Hindenburg habe ich gelesen, Kanzler Ludwig Erhard, auch der Kanzler Georg Kiesinger, Willy Brandt, alle haben sich da eingetragen ins Goldene Buch. Ja. Irgendwie scheint Deidesheim eine magnetische Anziehungskraft schon immer besessen zu haben.
Wir hatten ja das Glück, dass auch Helmut Kohl ein Pfälzer war. Mhm. Und er in unmittelbarer Nähe von Deidesheim wohnte, in Oggersheim. Und wir kennen Helmut Kohl schon, der natürlich sehr viel dazu beigetragen hat für die Publicity unseres Hauses. Und wir kennen ihn schon nicht nur als Bundeskanzler, sondern als er noch in Mainz war und dort Ministerpräsident. Seitdem kennen wir uns. Und nachdem er in Mainz war, ist er auch sehr oft bei uns verkehrt. Und nachdem er dann Bundeskanzler wurde, hat er seine ganzen ausländischen Freunde und Staatsgäste bei uns bewirtet. Weil er wusste, dass bei uns die Organisation klappt, was ganz wichtig war für ihn, und die Qualität.
Dazu kommen wir gleich, wir vertiefen das gleich noch. Erinnern Sie sich an die ersten Male, als Helmut Kohl damals dann als Ministerpräsident den Deidesheimer Hof besuchte? War das überraschend für Sie? War das jetzt irgendwie eine große Ehre? Haben Sie ihn einfach genommen als das, was er ist, als ein Pfälzer?
Genau, wir kannten ihn ja von Mainz, und die erste Begegnung mit einem ausländischen Staatsgast war mit Jacques Chirac. Mhm. Das war 1986. Und da war also keine Sicherheit und so weiter. Es war also ein ganz ein persönliches Zustandekommen dieser Veranstaltung. Sie waren also zu vier Personen. Es war seine Frau war dabei, eine weitere Dolmetscherin, wobei die Frau Kohl sehr gut Französisch sprach und hat dann auch sehr dazu beigetragen, dass sich Helmut Kohl und Jacques Chirac dann auch entsprechend gut unterhalten konnten.
Was war denn Ihr Verhältnis zu Helmut Kohl? War das dann immer noch ich bin der Gastgeber und das ist jetzt der Gast? Oder war das dann mit der Zeit ein sehr freundschaftliches und sehr persönliches?
Nein, es war ein Freundschaft. Wir haben uns also auch per Du begegnet. Ja, das hat er uns oder mir angeboten. Und er war also in seiner Art, war er dann doch sehr sehr aufgeschlossen und ich möchte sagen, er hatte überhaupt keinen Dünkel gehabt in dieser Beziehung. Er war also den Dingen also sehr positiv gegenüber.
Wie lief denn dann so ein Staatsbesuch dann ab, der dann mit den Folgejahren nach diesem Besuch von Jacques Chirac wahrscheinlich immer etwas offizieller wurde? Das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre es ein Privatbesuch gewesen von Chirac. Und dann kommen ja aber wirkliche Staatsbesuche. Und zwar in der hochbrisanten Zeit der End-80er Jahre. Beschreiben Sie das doch mal. Nehmen Sie doch mal einen von diesen großen Besuchen heraus. Wie lief das denn ab? Rief man Sie dann an vom Bundeskanzleramt? Also, Herr Hahn, machen Sie mal das Haus frei, Maggie Thatcher kommt, oder?
Es war so, also das war 1989, der erste große Staatsbesuch war mit Maggie Thatcher. Und Maggie Thatcher und Helmut Kohl hatten ja ein recht gespanntes Verhältnis. Die Thematik, die da zu besprechen war, war damals die Abrüstung. War die Abrüstung und es ging um die Raketenabrüstung. Und da war Kohl völlig anderer Meinung wie Maggie Thatcher. Und es war so, dass im Vorfeld sein Bürovorstand, Dr. Neuer, das Ganze mit uns organisierte. Und da war dann also auch die Sicherheit. Das wurde alles überprüft. Es wurden das ganze Restaurant auf den Kopf gestellt. Es wurde das Hotel genau beleuchtet. Es waren also Hundestaffeln, die dann da waren und haben das Ganze auf den Kopf gestellt, dass also keine Bomben irgendwo waren. Ja, und dann war also dann Maggie Thatcher da und Helmut Kohl hat dann mittags Pfälzer Kost auffahren lassen. Und zwar da durfte natürlich auch der Saumagen nicht fehlen. Und Maggie Thatcher war also recht angetan davon und hat mir sogar auch einen sehr netten Brief geschrieben aus der Downing Street Number 10.
Mit welchem Inhalt?
Dass es eine sehr schöne Begegnung war und dass sie sich bedankt für die Gastfreundschaft unseres Hauses und die Qualität, die sie bei uns genießen konnte.
Das ist natürlich das Lob von höchster Stelle, zumal man ja auch nachlesen kann, wie Sie auch schon sagten, das lief nicht ohne Reibereien ab. Das war kein Staatsbesuch des einander Umarmens, jedenfalls nicht mit den politischen Inhalten. Nein. Und man konnte ja auch immer wieder lesen, dass Maggie Thatcher auch etwas, heute sagt man, genervt gewesen ist. Aber der Besuch im Deidesheimer Hof hat sie dann zumindest gutmütig gestimmt, für diese Zeit. Es war ja wahrscheinlich dann nicht nur Ihr Haus, das dann abgesichert worden werden musste, sondern auch der ganze Ort, wahrscheinlich mit Scharfschützen auf dem Dach und so weiter.
Ja, es war so, wir sitzen ja direkt am Marktplatz, also im Zentrum. Die gesamten Häuser außen herum waren mit Scharfschützen belegt. Und da war also Sicherheitsstufe Nummer 1.
Ja. Und das ging noch weiter, das reichte bis in die Küche rein.
Ja, natürlich. Es wurde also auch vorgekostet. Sie hatten also extra aus England jemand dabei, der die Speisen vorkostete. Und ja, aber das war also völlig unproblematisch. Und auch die Mitarbeiter, für die war das auch ein Highlight, mal so einen Staatsgast zu bedienen und auch... Sie waren also doch da auch sehr angetan.
Ja. Sind Sie in all diesen, in diesen Zeiten, wo so viel politische Prominenz bei Ihnen verkehrte, sind Sie da immer der gelassene, souveräne Patron geblieben oder haben Ihnen auch schon mal die Knie gewackelt?
Nee, es war also auch schon von der Organisation her, weil der Dr. Neuer, der also alles für den Herrn Kohl dann machte, organisierte, der war nicht so einfach. Der wollte also alles immer sehr stringent organisiert haben. Und wir mussten natürlich auch auf das Haus Rücksicht nehmen, was machbar war und was nicht machbar war.
Und was war nicht machbar?
Was nicht machbar war, war zum Beispiel, dass die ganzen Presseleute mit in den Restauranträumen mit waren. Das war nicht machbar. Und das wollten wir natürlich auch. Wir wollten natürlich auch eine gewisse Presse haben, weil für uns das von enormer Wichtigkeit war, auch für die ausländische Presse, dass wir also auch im Ausland auch eine entsprechende Reputation bekommen.
Ja. Also die Reputation bei Maggie Thatcher, da hat es auf jeden Fall geklappt. Ist irgendwann mal was schiefgegangen? Erinnern Sie sich an, wo Sie sagten, oh, da hat der Koch was nicht zu Ende gegart oder da ist dem Kellner irgendwie der Wein ausgerutscht?
Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Wir haben alles Tage zuvor nochmal genau ausprobiert und wir haben alles nochmal im Detail besprochen mit den Abteilungsleitern und mit den Mitarbeitern, sodass also Gott sei Dank das zu keinem Zwischenfall kam. Das war natürlich auch die Voraussetzung für die weiteren Besuche von Dr. Kohl mit seinen Staatsgästen.
Und ich glaube, einer der bedeutendsten dann überhaupt, der sich auch im Deidesheimer Hof dann abspielte, der war dann unmittelbar nach Vollzug der deutschen Einheit. Das war im November 1990, als dann Helmut Kohl Gorbatschow empfing. Unter anderem, das gehörte bei Kohl immer dazu, der Deidesheimer Hof war immer ein Teil des Programms.
Richtig.
Speyerer Dom und Hambach und so weiter, klar, die ganzen großen geschichtlichen Monumente dann auch dazu. Aber alles drehte sich immer dann um den Deidesheimer Hof. War das ähnlich wie bei Maggie Thatcher oder war das nochmal ein ganz besonderer Moment? Das war ja dann fast schon plötzlich hier ein Weltgeschichtsmoment.
Völlig anders. Das war also ein ganz freundschaftliches Zusammentreffen zwischen Kohl und Michail Gorbatschow. Es war mittags, die großen Limousinen kamen vorgefahren. Der Marktplatz war mit Tausenden von Leuten, waren da, wollten also auch Gorbatschow sehen. Es wurde draußen auf dem Marktplatz, wurde er empfangen, auch vom Bürgermeister. Und dann anschließend kamen sie dann zum Essen zu uns ins Wappenzimmer. Dabei, muss ich sagen, war auch Gorbatschow sehr in seiner Art und Weise auch dem Personal gegenüber sehr aufgeschlossen, hat auch jeden mit Handschlag begrüßt. Und die ganze Veranstaltung lief dann etwa an 2 Stunden ab. Kohl hat dann Gorbatschow auch das Du angeboten und das war ein wirklich sehr enges freundschaftliches Verhältnis. Ich war ab und zu mit dabei drin, aber nur sporadisch und ich konnte sehen und konnte empfinden, wie die persönliche Neigung zwischen Kohl und Gorbatschow war.
Ja.
Und das war sehr positiv.
Das ist
und freundschaftlich.
Ja, das so hat sich das auch immer nach außen hin transportiert und haben ja dann auch beide in den Memoiren dann auch immer genauso beschrieben. Damit wir mal eine räumliche Vorstellung bekommen, wo diese besonderen Besuche stattgefunden haben. Ihre Gastronomie, die ist ja zweigeteilt. Es gibt diese Weinstube, da kann auch gegessen werden.
Ja.
Ja. Und dann gibt es auch das Sterne-Restaurant, den Schwarzen Hahn. Wo hat Kohl seine Gäste empfangen?
In unserem regionalen Restaurant, aber einem speziellen Raum, der sogenannte Wappenzimmer. Da waren sämtliche Veranstaltungen von Helmut Kohl. Ja, nicht im Schwarzen Hahn, sondern er wollte ja das Landestypische haben. Mhm. Das Pfälzische. Unser Küchenchef hat das auch variiert teilweise. Hat dann auch zum Beispiel später auch, als Jelzin dann bei uns war, hat er auch ein spezielles Gericht für Jelzin dann kreiert, wo er dann auch sogar Jelzin dann sogar die Rezeptur mitgenommen hat in den Kreml nach Moskau.
Und dieses Gericht, das bieten Sie heute noch an.
Ja,
genau.
Ja.
Wie heißt das jetzt nochmal genau?
Strudel von Blut und Leberwurst.
A la Jelzin.
A la Jelzin.
Das muss dazu gesagt werden, das ist ganz wichtig.
Ja.
Es ist ja eines dieser Phänomene der Kohl-Ära, dass er damals etwas tat, was heute mittlerweile hochmodern ist, landestypische Küche, diese Konzentration auf Regionalität, den Empfang in einer möglichst gut bürgerlichen Situation. Dafür wurde Kohl ja auch von der kritischen Presse immer wieder verlacht. Man hat das dann immer zusammengebunden. Das ist die biedere Seite des deutschen Kanzlers, Deidesheim, Deidesheimer Hof, Saumagen und so weiter. Aus der Distanz muss man ja heute ganz anders darüber urteilen. Das werden Sie ja schon damals damals auch mitbekommen haben, live, was Kohl damit alles erreichte bei seinen Staatsgästen, indem er sie auf diese Ebene, ich sag's jetzt mal, ohne despektierlich zu sein, hinunterführte, auf das ganz private, urtümliche. Damit löste Kohl, glaube ich, bei seinen Staatsgästen auch etwas aus.
Das war sicherlich ein Sympathieempfinden und er hat die einzelnen ausländischen Gäste damit denen gezeigt, dass er nicht abgehoben ist, sondern dass Gänseleber und Kaviar und so weiter und diese Dinge, die kann man auf der ganzen Welt essen. Und das wollte er nicht. Er wollte seine typische Pfälzer Küche wollte er präsentieren und wollte im Anschluss zu dem Essen auch die Pfalz seinen Gästen zeigen. Und da war er dann zum Hambacher Schloss, Speyerer Dom, all das, was mit den ganzen kulturellen Geschichten, die also auch bei uns von großer Bedeutung sind.
Das waren also vertrauensbildende Maßnahmen, die richtig, er damit dann hier als politische Strategie auch anwendete. Und das ist ja dann auch in die Geschichtsbücher als Saumagendiplomatie eingegangen. Richtig. Auf den Saumagen kommen wir nachher nochmal kurz zu sprechen. Das muss natürlich sein in so einem Zusammenhang. Ja. Aber eins noch, Arthur Hahn, Hotelier des Deidesheimer Hofs, Chef des Deidesheimer Hofs. Was war denn das für eine Geschichte Anfang der 90er Jahre, als der Kanzleramtsminister Friedrich Bohl wutentbrannt dazwischenfunkte, als ein NDR-Reporter ein Kohl-Porträt anfertigen wollte zum 10-jährigen Dienstjubiläum als Kanzler und dabei auch mit dem damals jetzt schon bei Ihnen öfter erwähnten Koch Manfred Schwarz sprechen wollte und ihn als Leibkoch Helmut Kohls bezeichnete. Diese Geschichte machte der Spiegel dann nämlich öffentlich. Dieses Schreiben von Friedrich Bohl, wo es um eine Distanzierung des Kanzleramtes vom Deidesheimer Hof ging, es handelte es sich um ein Restaurant, ich zitiere wörtlich, das ist Bohltext, dass der Kanzler höchstens 2 bis 3 Mal im Jahr besuche, also den Deidesheimer Hof. Das war ja nun nicht wahr.
Kohl war nicht nur mit seinen Staatsgästen bei uns, sondern er war auch privat. Eben. Er war also auch privat bei uns mit seiner Frau und mit Freunden von ihm, nicht wahr, auch politischen Freunden. Und das war also völlig... Der war also, wenn Sie so wollen, mindestens einmal im Monat bei uns.
Genau, ja. Also es stimmte nicht, was der Kanzleramtsminister damals schrieb.
Absolut nicht.
Ja, ich glaube, es war wahrscheinlich irgendwie ein Widerwille, dass man Kohl zu oft mit Deidesheim und Saumagen in Verbindung brachte und dem wollte er entgegnen. So aber die Fakten sind so, er war ein Stammgast in ihrem Restaurant.
Unbedingt.
Und das kann man ja auch heute noch sehen. Es gibt die sogenannte Kohl-Nische, wenn Sie die mal kurz beschreiben, Arthur Hahn.
Das ist also eine Nische, der haben also etwa 6 Personen Platz. Und das war immer sein Tisch. Wenn er sich anmeldete, hat er diesen Tisch bekommen. Und es ist heute noch ein geflügeltes Wort bei uns, die Kohl-Nische. Und die wird natürlich bis heute, bis zum heutigen Tag, immer gerne in Anspruch genommen.
Und man sieht da ja auch Bilder hängen von ihm.
Eine Tragik ist, dass kurz vor dem Freitod von Hannelore Kohl sie 2 Tage zuvor an diesem Tisch mit ihm saß. Ja, das war natürlich eine fürchterliche Tragödie damals, nicht? Und sie hatte ja diese Lichtallergie. Und wir haben dann, wenn sie kam, wenn Hannelore dann dabei war, musste dann auch das Licht gedimmt werden, ja, weil sie da sehr geblendet war und durch diese Krankheit sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja.
Auch das gehört zur Geschichte des Deidesheimer Hofs, dass sie das dann alles mehr oder weniger ja auch miterlebten, auch die Tragik in der Geschichte der Familie Kohl. An diesen Punkten, Arthur Hahn, könnte man jetzt noch lange, lange weitersprechen, weil es hörte ja dann auch nach der Wende nicht auf. Dann kam dann John Major zum Beispiel, auch die Queen kam in den Deidesheimer Hof. Das stimmt doch, oder?
Nein,
nicht.
Das stimmt nicht.
Oh.
Die Queen war also, das war, Moment, wann war das? Die Queen war 1992 und zwar hat damals Biedenkopf die Queen eingeladen. Es ging da um die Bombardierung von Dresden. Und da ist die Queen von Leipzig nach Dresden mit dem neuen ICE gefahren, der dort neu eingesetzt wurde. Und wir haben das gesamte Catering in diesem Zug gemacht. Und ich habe es dann fertiggebracht, die Queen dazu zu bekommen, dass sie sich in unser Gästebuch vom Deidesheimer Hof mit einschreibt, was sie noch nie gemacht hat, in ein Gästebuch sich einzuschreiben.
Das ist bis heute singulär anscheinend.
Natürlich.
Ja. Also,
das können Sie heute noch nachvollziehen in unserem Gästebuch.
Also eine Verbindung gibt es schon, nur sie hat den Deidesheimer Hof nicht betreten.
Nein,
ja,
nein.
Aber eine Grußbotschaft auf jeden Fall, auf jeden Fall hinterlassen.
Ja.
Arthur Hahn, Chef des Deidesheimer Hofs in Deidesheim in der Pfalz. Wir kommen zu einem zweiten Musiktitel. Und da haben Sie sich Ray Charles gewünscht. Georgia on my mind. Wann hören Sie dieses Lied?
Das habe ich gehört. Damals in Mannheim. Wir waren eingeladen bei Radio Regenbogen. Und da ist Ray Charles aufgetreten. Und er kam dann zu uns an den Tisch. Wir haben eine sehr, sehr nette Unterhaltung geführt. Und damals hat er also auch dieses Lied interpretiert und nochmals gesungen. Es war also schon faszinierend.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Das war Ray Charles mit Georgia on my mind. Obwohl mein heutiger Gast noch ein wenig mehr Deidesheim on his mind haben wird, nämlich Arthur Hahn, da kommt der Herr aus Deidesheim, ist weiter mein Gast im HR2 Doppelkopf, Hotelier, Chef des Deidesheimer Hofs in Deidesheim in der Pfalz. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Arthur Hahn, jetzt müssen wir das Motiv, das Thema Saumagen nochmal kurz durchleuchten, denn das ist ja nun auch mit dem Deidesheimer Hof dann so richtig populär geworden durch Helmut Kohls Votum für dieses Gericht als einem Leibgericht. Es ist ein Mythos geworden in der gastronomischen Geschichte Deutschlands, ohne Zweifel. Und es herrschen trotzdem immer noch, glaube ich, ein paar Irrtümer in der Bevölkerung oder ein paar Nichtkenntnisse, weil das Wort so abschreckt, Saumagen. Aber der Saumagen ist ja eigentlich nur die Hülle, ja, für
richtig,
eine Füllung.
Hülle.
Können Sie das jetzt mal beschreiben? Was ist ein richtiger
Saumagen?
Der Saumagen
ist an sich, haben Sie völlig recht. Es wird oft davon ausgegangen, es ist also eine Sache, die nicht, sagen wir, sehr ästhetisch sein sollte. Aber der Saumagen ist etwas ganz Spezielles, auch für die Pfalz, wobei das sehr große Unterschiede gibt. Wir beispielsweise oder unser Küchenchef hat viele Variationen und der Saumagen, wie er vor 100 Jahren hergestellt wurde, ist heute gar nicht mehr in dieser Form machbar und ist auch gar nicht mehr an den Kunden so abzugeben.
Ja. Was ist da drin im Saumagen?
So, da ist also, es sind Kartoffeln, es ist Brät, also Schweinefleisch. Und was ganz wichtig ist, ist die Tatsache der Gewürze. Und zwar, das ist für jeden einzelnen Betrieb, ist es ein Geheimnis. Und die Gewürze machen natürlich auch die Qualität dieses Saumagens aus. Zum Beispiel auch unser Küchenchef, der macht zum Beispiel auch den Saumagen mit Trüffel.
Mhm.
Zum Beispiel.
Mhm,
mh. Oder mit Morscheln. Ist also eine völlig andere Version. Die ist auch leicht, die ist also nicht schwer und ist also im höchsten Maße appetitlich auch.
Ja, ja. Und
der Magen, das ist also lediglich die Hülle.
Genau,
ja.
Genau.
Ja.
Interessanterweise schreibt man ja heute immer diese Vorliebe für den Saumagen bei Helmut Kohl im Deidesheimer Hof dann Manfred Schwarz zu. Das ist der Koch gewesen bei Ihnen, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, mit Sternen gekrönt, den sie aus dem Schwarzwald holten an den Deidesheimer Hof. Aber er kam ja erst 1989. Da war ja Helmut Kohl, war ja schon ein paar Jahre Gast bei Ihnen.
Ja, natürlich.
Aber er hat das dann nochmal auf eine neue Stufe gehoben, oder?
Natürlich, ja. Kohl war natürlich schon vor 1986 bei uns. Und Schwarz kam dann zu uns im Jahr 87, 88 aus dem Schwarzwald und hat dann die ganzen Staatsbesuche mit begleitet, hat sich dann aber im Jahr 2001 bei uns verabschiedet und hat sich dann selbstständig gemacht in Heidelberg. Und wir hatten dann als Nachfolger seinen Sous-Chef, den Herrn Neugebauer, den Stefan Neugebauer, der das in einer wirklich fantastischen Form heute darstellt. Und die Qualität, die damals auch der Schwarz bei uns präsentierte, längst mit anderen modernen Mitteln heute kreiert.
Mhm. Ja. Aber wahrscheinlich profitieren Sie bis heute von diesen Geschichten. Ich nehme mal an, im Deidesheimer Hof empfangen Sie Gäste aus ganz Deutschland und internationale Gäste, nicht zuletzt aus Frankreich. Natürlich. Und wahrscheinlich spielt dann der Saumagen immer noch eine Hauptrolle in den Bestellungen.
Eine ganz wesentliche Rolle. Und zwar viele deutsche Gäste, die zu uns kommen aus ganz Deutschland, die wollen natürlich in erster Linie auch mal den Saumagen. Aber wir dürfen bei uns eben die Küche nicht nur reduzieren auf den Saumagen, sondern es gibt so viele Spezialitäten heute in der Pfalz, die wirklich auch sagen wir, dem Zeitgeist entsprechen.
Also der Saumagen ist vielleicht die Lokomotive und sieht die anderen Sachen damit. Sie haben erst kürzlich, jetzt in diesem Jahr, im Jahr 2019, Ihr Hotel und auch die beiden anhängenden Restaurants, also die Weinstube und das Restaurant Schwarzer Hahn, einem, so sagt man heute neudeutsch, Relaunch unterzogen. Das ist von Zeit zu Zeit für einen Hotelier notwendig. Das geht nicht anders. Er muss ja auch immer mit der Zeit gehen. Sind Sie vom Typ her, Herr Hahn, eher einer, der es gerne eigentlich belassen würde, wie es ist?
Nein.
Oder sind Sie schon immer einer gewesen, der
mobil ist? Ich bin rastlos.
Sie sind rastlos?
Ich bin rastlos, ja. Manchmal sogar sehr emotional. Aber was jetzt den Schwarzen Hahn, das Gourmet-Restaurant anbelangt, so ist es. Es war also 25 Jahre war es in der gleichen Situation. Und wir haben also gesagt, wir müssen also nicht nur ein Facelifting machen, sondern wir müssen hier wirklich das an die moderne Zeit anpassen. Und da haben wir das gesamte Restaurant, die Bar auch nicht nur, sag mal, dass wir Farben verändert haben oder Dekorationen, sondern wir haben auch baulich sehr, sehr viel verändert. Wir haben ein neues Lichtkonzept gemacht. Wir haben ein neues Farbkonzept gemacht.
Modernisierung, Arthur Hahn. Wie weit kann man mit Modernisierungen immer gehen bei einem so traditionsreichen Haus, das Sie haben? Wo sind dann die Grenzen?
Es muss natürlich an die Architektur, an die landestypische Architektur angepasst werden. An unsere persönliche Agenda, ja. Und dies ist geschehen und wir müssen also heute auch mit der Zeit gehen, denn heute, das Publikum ist heute ein völlig anderes. Wir haben heute mehr ein junges Publikum, auch in unserem Gourmet-Restaurant, wie früher. Früher waren es eben die etablierten Gesellschaften, die bei uns waren, in dem Gourmet-Restaurant. Heute sind es viele junge Menschen.
Das ist dann dieser Sternetourismus, der
richtig,
da auch heute sehr
richtig,
wichtig geworden ist
richtig,
und sehr große Konjunktur hat, gerade bei den jüngeren Menschen.
Ja.
Und deswegen ist es ja auch für Sie so wichtig, dass Sie auf einer Seite auf jeden Fall immer eine gewisse Kontinuität haben. Und die fällt auf, wenn ich so sehe, dass Ihr Chefkoch, der erwähnte Herr Neugebauer, schon seit 15 Jahren am Herd steht im Schwarzen Hahn und Ihr Sommelier auch schon 20 Jahre da ist in einem Gewerbe, das vielen, vielen Fluktuationen unterworfen ist. Wie schaffen Sie das, dass die so lange bei Ihnen bleiben bis
also
heute?
Für uns ist der Mitarbeiter ein ganz wesentlicher Punkt. Ohne qualifizierte Mitarbeiter könnten wir natürlich heute nicht diesen Standard darstellen. Warum bleiben Sie so lange bei uns? Zum Beispiel unser Sommelier, der hat bei uns gelernt, ist über 20 Jahre bei uns, wie Sie eben schon sagten. Und wir legen auch großen Wert auf die Weiterbildung. Wir geben eben auch den Köchen und den Sommeliers und den Restaurantleitern die Möglichkeit, sich auch in anderen Betrieben weiterzubilden. Viele andere Betriebe kriegen heute gar keine Mitarbeiter mehr. Aber wir tun dafür. Wenn wir heute qualifiziertes Personal haben möchten, müssen wir auch bereit sein, hier auszubilden.
Das heißt ja dann, gerade wo doch heute so viel über den mangelnden Nachwuchs geklagt wird, gerade in der Gastronomie, dann ist das nicht nur ein Problem, das die Umstände erzwungen haben, sondern oft auch hausgemacht ist, weil sich dann die Gastronomen als Patrone zu wenig um ihr Personal kümmern. Heißt es im Umkehrschluss, also das, was Sie machen, das ist dann halt eben einfach der Weg, der gegangen werden muss. Man muss seine Leute immer weiterbilden und ihnen einen attraktiven Platz gewährleisten.
Nicht allein die Tatsache der Bezahlung ist entscheidend, sondern auch der Freizeitwert. Nicht nur das Geld zählt, ist also entscheidend.
Dann wären die Probleme, die faktisch da sind, aber lösbar.
Natürlich sind sie lösbar. Natürlich. Ich meine, es ist selbstverständlich, dass wir übertariflich bezahlen. Das ist nicht die Frage. Nicht? Aber wir müssen also auch bereit sein, auch den entsprechenden Freizeitwert zu generieren. Das ist auch entscheidend heute.
Sie haben jetzt nun die Gnade, dass Sie als Unternehmer die nächste Generation schon eingeführt haben. Ihre Tochter ist schon, glaube ich, mehr als nur die rechte Hand. Ich glaube, sie ist auch die rechte und linke Hand schon, die diesen Betrieb dann eines Tages auch komplett übernehmen wird, nehme ich mal an. Das freut den Vater, oder? Dass er weiß, seine Kinder machen da weiter.
Ich habe ja nicht nur eine Tochter, sondern auch einen Sohn.
Ja.
Meine Tochter, die ist für das operative Geschäft zuständig und hat ja auch Tourismus studiert in Trier. Und unser Sohn, der ist auch gelernter Gastronomiekaufmann und ist bei uns zuständig für das gesamte Marketing, für die gesamten Veranstaltungen.
Und wir können sehen, Arthur Hahn, dass der Deidesheimer Hof weiter ein Stern am Himmel bleiben wird. Es ist eigentlich alles bereitet, dass die Geschichte so weitergeht unter dem Dach Hahn. Ja. Und was wünschen Sie sich ganz persönlich für die nächsten Jahre?
Ja, also was ich mir wünsche, dass ich, wenn ich noch gesund bleibe, und das hoffe ich, dass ich mich nach wie vor mit dem Betrieb identifizieren kann. Das ist also für mich eine ganz wichtige Aussage.
Wir hören zum Schluss noch einen letzten Titel. Da haben Sie sich Frank Sinatra gewünscht, I Did It My Way. Auch bestimmt nicht ohne Hintergrund. Was war denn Ihr Stil? Was war denn das Arthur Hahnsche Markenzeichen?
Also,
oder ist?
Ich habe natürlich auch immer in der Vergangenheit meine Ideen immer durchgesetzt. Aber auch in Abstimmung meiner Mitarbeiter. Ich habe also nicht diktatorisch gesagt, so machen wir es, sondern ich hatte auch Feedback meiner Mitarbeiter. Und das habe ich immer auch mit vereinnahmt. Und dann habe ich dann ein Konzept erarbeitet, so soll es weitergehen.
Arthur Hahn, Chef des Deidesheimer Hofs, des Hotel-Restaurants Deidesheimer Hof in Deidesheim in der Pfalz, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im HR2 Doppelkopf.
Ich bedanke mich für das Interview und bis demnächst in Deidesheim.
Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz. Tschüss mit Frank Sinatra, I Did It My Way.
And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.